Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wir wollen heute einen der schönsten und tiefgründigsten Texte der ganzen Bibel betrachten. Wir haben ihn schon gehört, die Schöpfungsgeschichte, die zweite wird sie genannt, aus 1. Mose 2, 4 bis 18. Beginnt mit einem Bild, das viele von uns gut kennen, nämlich einer Wüste. Ich weiß nicht, ob wir Wüste einblenden können, aber mindestens wisst ihr, was eine Wüste ist. Solange noch kein Strauch auf der Erde war, noch keine Pflanze auf dem Feld wuchs, da war der Mensch noch nicht da und es gab niemanden, der den Boden beackerte. Das ist eine Wüste, wie wir sie kennen. Das Bild von Leere, von Dürre. Ein Boden, der nicht fruchtbar gemacht wird, auf dem nichts wächst. Viele Menschen fühlen sich heute so, wie eine trockene Wüste. Sie haben vielleicht materiell alles, was sie sich wünschen, vorstellen, aber tief im Inneren ist eine unstillbare Sehnsucht. Tief im Inneren bleibt eine Leere. Sie sind rastlos, sie suchen Erfüllung in Dingen, die nicht satt machen, sondern nur durstiger. Das ist das Leben in der Wüste. Von der Wüste zum Garten. Dann geschieht etwas Wunderbares in dieser Schöpfung Gottes. Da heißt es nämlich dann, der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Der Garten ist mehr als nur ein Ort. Er ist ein Sinnbild für Gottes ursprünglichen Plan für unser Leben. Ein Ort der Fülle. Die Bibel beschreibt, wie dieser Garten von einem Fluss bewässert wird, der sich in vier Ströme teilt. Und dieses Bild symbolisiert die große Fruchtbarkeit und den Überfluss, den Gott für uns vorgesehen hat. Im Garten gab es Bäume, die Nahrung gaben. Der Garten war auch zweitens ein Ort von direkter Gemeinschaft oder ein Ort direkter Gemeinschaft mit Gott. Er war drittens auch ein Ort der Berufung. Der Mensch wurde geschaffen, den Garten zu bebauen und zu pflegen. Also das ist der ursprüngliche Auftrag Gottes an uns, ein Leben zu führen, das etwas bewirkt, das Frucht bringt, das etwas Bedeutung hat und das in tiefer Gemeinschaft mit dem Schöpfer steht. Und er war viertens auch ein Ort der Beziehung. Der Beziehung in Eden wurde die Ehe gestiftet. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ja. Einander sollten sie helfen, Mann und Frau. Und er setzte die Familie als Fundament des Lebens und als Fundament der Gesellschaft. Und an diesem Plan Gottes hat sich bis heute nichts geändert. Ja, Gott will, dass wir darin leben und darin aufblühen. Aber dann ging es erstmal vom Garten in die Wüste. Wir wissen, da ist was passiert. Wir leben nicht mehr im Garten. Wir leben nicht im Paradies. Der Mensch musste den Garten verlassen nach dem Sündenfall. Die Gemeinschaft mit Gott ist zerbrochen durch den Ungehorsam, das Misstrauen. Aus Freude mit der Gemeinschaft mit Gott wurde Scham. Aus Harmonie unter den Menschen Streit. Und aus fruchtbarer Arbeit mühsamer Schweiß. Dornen und Disteln wuchsen. Menschen leben ohne Gott im Zentrum, jagen nach Erfolg, Konsum, Selbstverwirklichung. Und doch bleibt alles leer. Familien sind unter Druck. Die Ehe wird in Frage gestellt. Die guten Ordnungen Gottes verlieren an Wert. Der Zeitgeist predigt die Freiheit ohne Gott. Aber die Früchte sind Orientierungslosigkeit und Einsamkeit und Wüste. Und so tritt an die Stelle des Gartens die Wüste. Das ist die Realität vieler Leben heute, ich habe es schon gesagt. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott uns nie aufgegeben hat. Dass es nie Gottes ursprünglicher Plan war, dass wir in der Wüste landen oder enden. Es geht um die Wiederherstellung des Gartens. In vielen prophetischen Texten im Alten Testament wird darauf hingewiesen, dass der Garten wiederhergestellt wird. Und der Garten ist ein Bild für die erneuerte, wiederhergestellte Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel. Die Gärten stehen für Segen, für Fruchtbarkeit, für Frieden, für göttliche Fürsorge. Und so heißt es in Jesaja 58, 11, du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Und wir wissen, und dazu komme ich gleich, dass wir auch als Christen, als Gläubige heutzutage diese Verheißungen mitnehmen können, weil wir eingepfropft sind in das Volk Gottes. Zunächst Israel, Und dann geht es weiter. Und jetzt wir Heidenkinder sozusagen aus den ganzen, aus den Völkern sind durch den Glauben an Christus eingepfropft. Also du wirst sein wie ein bewässerter Gärten. Nimm das mit als eine Verheißung, wenn du heute sagst, boah, ich ist Dürre in meinem Leben. Oder Psalm 1, der Gerechte ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er tut, gerät wohl. Im Neuen Testament wird uns schließlich gesagt, dass durch das Kommen des Messias, durch das Kommen Jesu, die Schöpfung eine Erneuerung erfährt. Der verlorene Garten, das verlorene Paradies wird wiederhergeschenkt oder wieder geschenkt. Und zwar mitten in der Wüste. Inmitten dieser Welt beginnen Gärten zu blühen. Nicht nur eure Gärten zu Hause, sondern Herzensgärten. In den Herzen aller Menschen fängt es an zu blühen, die sich auf Gott einlassen. Aber wie geschieht das? Was ist die Voraussetzung dafür? Auch diese Voraussetzung wird von Gott geschaffen. Wie der allererste Garten. Die Erlösung geschieht nicht von uns her, nicht durch unsere Anstrengung, nein, von Gott her, weil er Jesus sendet. Im Garten Eden sagt nämlich der Mensch, mein Wille geschehe. Aber was sagt, oder was passiert? Wir verlieren den blühenden Lebensgarten. Aber im Garten Gethsemane sagt Jesus, dein Wille geschehe. Und beginnt den Weg der Rückkehr zu Gott zu öffnen. Garten. Im Garten Gethsemane beginnt also die Heilung des Gartens durch die gehorsame Liebe des Sohnes Jesus. Und dann wird auch der Garten des Grabes zum Ort des neuen Lebens. Johannes 19, 41, Johannes 20, 1 bis 18. Wo wird Jesus begraben? In einem Garten. Dort erscheint er auferstanden zuerst Maria Magdalena. Und für wen hält Maria Jesus? Den Gärtner. Das ist kein Zufall, dass Maria Jesus für den Gärtner hält. Ein starkes Bild. Jesus als der Gärtner des neuen Lebens. So wie Adam im ersten Garten war, ist Jesus der zweite Adam oder letzte Adam, wie ihn Paulus nennt, der den Garten der Schöpfung neu anlegt. Durch seine Auferstehung. Wie geschrieben steht, 1. Korinther 15, 45, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen. Und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Der Tod hat im Garten Eden begonnen. Aber im Garten des Grabes wird der Tod überwunden. Und durch die Auferstehung Jesu können wir jetzt eine neue Schöpfung werden. Und wir sind es ja bereits. Alle, die an Jesus glauben, sind eine neue Schöpfung. Wir bekommen einen neuen inneren Garten geschenkt. Und als Unterpfand für das, was kommen wird. Ja, das ist das Unterpfand. Ja, wir leben ja noch nicht in der Fülle, sondern wir leben inmitten dieser Welt. Aber es wird einmal der Garten des neuen Himmels kommen. Auch da, Offenbarung 22, im himmlischen Jerusalem fließt der Strom des Lebens und der Baum des Lebens steht in der Mitte. Eden ist wieder da, aber vollkommen erlöst. Das ist unser Hoffnungsbild für die Zukunft. Ein neuer Garten, der nie vergeht. Keine Schlange, kein Fluch, keine Trennung mehr. Im Hier und Jetzt dürfen wir schon jetzt im Garten unter den Bedingungen des Gartens leben. Mitten in der Welt und mitten unter den Menschen, die diesen Garten noch gar nicht kennen, die den Gärtner noch nicht kennen, dürfen wir unseren inneren Garten zeigen. Und sie auf den Gärtner aufmerksam machen, der auch ihren Garten gestalten möchte. Nun, wie kann unser innerer Garten blühen? Das ist ja eine große Frage. Ein Garten braucht Pflege. Ja, Renate hat mich schon angelacht und gesagt, naja, wenn du den Garten so pflegst wie unseren Garten zu Hause. Ich sage, naja, ist ja nur ein Bild. Ja, es gibt manche Menschen, die grüne Daumen haben, die lieben Gärten. Ich liebe auch Gärten, aber ich bin ja nicht so der Gärtner. Aber es ist ein Bild. Und ein Garten braucht Pflege. Und genauso der Garten, den Gott uns neu geschenkt hat. Ich erinnere nochmal an die Textstelle. Das ist jetzt auch unsere Wirklichkeit, die wir kultivieren dürfen als Christen. Wenn Jesus der Gärtner unseres Lebens ist, wenn wir ihn anerkannt haben, Jesus sei der Gärtner meines Lebens. Der Garten ist erstens ein Ort der Fülle und Versorgung. Das darfst du bekennen. ein Ort der Fülle und Versorgung ist dein Leben. Du lebst nicht mehr ohne Gott in der Welt, sondern Gott ist dein Versorger. Er hat dir die Fülle verheißen. Es ist ein Ort der Gemeinschaft mit Gott, die du genießen darfst, die du haben sollst jeden Tag. Es ist ein Ort der Berufung, eines sinnvollen Lebens jeden Tag und ein Ort der Beziehung. Im Garten dürfen wir dem Gärtner zur Hand gehen und nach seinem Plan und Willen den Garten pflegen und die Schädlinge bekämpfen. Nun, wie pflegen wir? Einfach noch mal ein paar einfache Dinge. Indem wir Gemeinschaft mit Gott haben, jeden Tag. Das Gebet ist wie eine Bewässerung unseres Gartens. Bibellesen ist wie Nahrung und Dünger für unsere Seele. Zeiten der Stille, die wir haben, ist wie das Sonnenlicht, das die Pflanzen wachsen lässt. Also gleich am Morgen aufstehen, nicht das Handy in die Hand, sondern Zeit mit dem Vater haben. Sich auf diese Zeit mit dem Vater freuen und sagen, Vater, danke. Mein erster Gedanke soll dir gehören. Mein erstes Wort soll dir gehören. Mein erstes Lob soll dir gehören. Sag erst mal 10 Dinge, für die du dankbar bist. Als praktisches Beispiel. Zweitens die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. In einem Garten wachsen ja verschiedene Pflanzen nebeneinander. Und so brauchen wir Gemeinde, um uns einander zu ermutigen, um auch unseren eigenen Garten wachsen zu lassen. Gibt es also einen festen Termin in deiner Woche, wo du diese Gemeinschaft pflegst, in einem Hauskreis, in einer Kleingruppe, Männer-, Frauengruppe, ganz egal, Gebetsgruppe, wo du diesen Termin reserviert hast? Ganz praktisch, ja. Wir beginnen jetzt wieder mit Hauskreisen. Jetzt ist Herbst sozusagen. Wir wollen, dass jeder in dieser Gemeinde, dass keiner alleine bleibt. Sonntag ist wunderbar. Wir loben Gott und wir hören hoffentlich inspirierende Worte. Wir lassen uns verändern. Aber wir wollen ja im Alltag als Christen leben. Im Alltag unseren Garten pflegen. Und da braucht es Gemeinschaft. Wenn jetzt Menschen sich Zeit nehmen für den Alpha-Kurs, großartig, weil damit beginnt man zu pflegen. Wenn du dir Zeit nimmst für einen Hauskreis und sagst, ich komme dahin, egal wie es mir geht, ich pflege diese Gemeinschaft mit meinen Geschwistern. Wir brauchen das miteinander. Wir leben Gottes Werte und Ordnungen miteinander als Gemeinde. Wir pflegen hier unsere Ehen, unsere Familien. Als Fundament einer gesunden Gesellschaft. Wir achten hier zusammen den Willen Gottes. Ja, wir achten nicht zuallererst, was die Tageszeitung sagt, was Politiker sagen, was uns irgendwelche Ideologen versuchen einzuheimsen. Nein, wir hören auf dieses Wort und wir ermutigen uns. Nein, Gottes Wort steht über allem für uns. Wir unterstützen uns, Vorbilder zu sein für unsere Kinder. Die brauchen Vorbilder. Die müssen uns erwischen, wie wir die Bibel lesen. Die müssen uns erwischen, wie wir auf den Knien sind. Hey, gestern habe ich mit meinem Enkel Fußball gespielt. Ja, Dominik hat noch vorbereitet, so im Garten. Und wir kicken da so. Und ich will den Ball schießen und hau voll gegen so eine Pflanze. Entschuldigung, Renate. Aber volle Kanne und bleib stecken. Und es tut so weh. Und ich denke, oh nein. Und so. Und dann, Opa, geht's? Ja, keine Ahnung. Ja, Opa, dann lass uns doch beten. Wow, ja, magst du für mich beten? Und dann fängt er an, für mich zu beten. Und es ging echt besser, preis dem Herrn. So, also, was ich damit sagen will, die Kinder müssen uns erwischen, wie wir mit Gott unterwegs sind. Wir sind Vorbilder für sie. Hey, wir schätzen Ehen, wir schätzen Familie, wir schätzen aber auch das Single-Leben. Wir überhöhen nicht Beziehungen, sondern wir wissen, dass Gott unsere Quelle ist. Wir sind abhängig mit unseren Bedürfnissen von Gott. Und so leben wir als Gemeinde. Und das dürfen wir auch. Und so ist die Gemeinde wie ein Kontrastgarten in dieser Welt, in dem die Welt die Schönheit und Ordnung Gottes zu Gesicht bekommen sollte. Wir pflegen auch, indem wir das Unkraut erkennen und bekämpfen oder entfernen. Was gehört zum Unkraut? Wir haben es heute gelesen im Wochenspruch, ja. Sorge. Sorge und Angst sind wie Dornen, die sich um uns winden, ja. Uns die Luft zum Atmen nehmen. Sie rauben uns Frieden. Und sie rauben uns das Vertrauen zu Gott. Und das müssen wir anpacken. Nicht einfach uns überwältigen lassen. Jetzt müssen wir wieder sorgen. Sondern aufstehen gegen die Sorge. Ich, Jesus, ich nimm die Sorge und wie du gesagt hast, ich werfe sie auf dich. Und das müssen wir pflegen, tun. Oder Bitterkeit, Groll, sind wie giftiges Unkraut, das uns von innen vernichtet, vergiftet. Das dürfen wir nicht leicht nehmen. Unversöhnlichkeit ist kein Spiel. Weg damit. Wenn du irgendwie nicht vergeben kannst, du kannst vergeben und du wirst vergeben, weil es der einzige Weg ist zu einer Freiheit im Herzen. Und Gott sagt, so wie ich dir vergeben habe, so vergib du. Und wenn du es nicht kannst alleine, dann hol dir einen Bruder, eine Schwester. Get free nennt man das heute modern. Früher hieß es Beichte. Ja, wir haben nicht die Beichte aufgegeben, weil wir evangelisch sind und protestantisch. Ja, das machen die Katholiken, ja, die beichten gar nicht. Wir beichten einander. Ich brauche Brüder, zu denen ich kommen kann, sag, bitte hilf mir. Ich bekenne dir meine Schuld. Und dann sagt, ich habe es gehört und jetzt sage ich in Jesu Namen, du bist frei. Wir brauchen das, wir müssen es leben. Stolz und Egoismus sind wie Schlingpflanzen, die alles um sich herum überwuchern. Ja, sie lassen keinen Platz für andere Menschen. Stolz in unserem Leben ist Gift. Und wie kommen wir gegen den Stolz an? Ich habe so einen Bruder, der ganz jung im Glauben ist und der schreibt mir immer, wie kann ich demütiger werden? Petrus schreibt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Ja. Demut heißt, auf die Knie vor Gott gehen, sag Gott, ich brauche dich, bitte vergib mir jeden Stolz. Ich will nicht über Menschen stehen, über Menschen reden, ich will mich demütigen, ich will dienen. Also wir reißen das Unkraut raus, und wir entfernen es aus unserem Leben. Wie? Nochmal, durch Vergebung. Ja? In der Ehe zum Beispiel, das ist nicht verhärten und immer stärker werden, sondern stopp, verzeih mir, lass uns miteinander beten. Nicht nur in der Ehe, in Freundschaften, da wo es Konflikte gibt. Vergebung, Umkehr. Ja? Umkehr heißt, die Sünde zu lassen. Ich kehre um, ich lass ab davon. Ich erkenne es erstmal und ich sag, Herr, ich will leben, wie du willst. Und das muss ich bekennen, da muss ich hin. Und geistliche Disziplin. Ja, also Gedanken gefangen nehmen. Wenn ein schlechter Gedanke kommt, dann nehme ich den gefangen unter den Gehorsam Jesu. Wie es heißt im Wort Gottes. Ich erzähle euch nicht irgendwie, was meine Gefühle sind, sondern was im Wort steht. Ich habe kein anderes Mittel, euch zu sagen. Aber dieses Wort ist wahr und wir dürfen es ganz praktisch in unserem Leben anwenden. Amen. Und immer wieder Lobpreis und Dankbarkeit. Immer wieder. Wie können wir unseren Garten pflegen und kultivieren? Durch Lobpreis und Dankbarkeit. Alles andere muss dem untergeordnet sein. Ja, du kannst dich negativ auf was konzentrieren und es wird dich zu nichts führen. Du kannst negativ über Leute denken und es wird dir nichts bringen. Wir müssen weg davon, immer wieder weg zu sagen, Herr, wir danken dir, du bist würdig, gepriesen und gelobt zu werden. Und zuletzt Dienst und Mission, ja, unser Garten soll nicht nur für uns blühen, sondern wir sind für andere da. Wir sind Geschenke, sozusagen bewahrte Geschenke in dieser Welt von Gott. Wir sollen unsere Talente, unsere Fähigkeiten einsetzen für andere. Und so wächst dieser Garten. Ich komme zum Schluss. Gott lädt uns ein, die Wüste hinter uns zu lassen. Jesus hat das Tor zum Garten geöffnet. Dort finden wir Gemeinschaft, Sinn, Fruchtbarkeit. Immer wieder. Die Frage ist, wo lebst du heute? Lebst du in der Wüste oder lebst du im Garten? Und ich will dich einfach ermutigen, der Garten ist schon da. Gott hat schon alles angelegt. Es ist einfach eine Entscheidung, wieder eine Entscheidung zu kommen und zu sagen, ich reiß das Unkraut raus. Ich konzentriere mich und fokussiere mich auf dieses wunderbare Geschenk, das Gott uns gemacht hat, in seiner Nähe. Sein ursprünglicher Plan gilt heute. Er möchte, dass dein Leben blüht, dass unsere Gemeinde blüht und wächst. Und Vater, dafür danke ich dir jetzt. Ich danke dir, dass du da bist und dass die Schöpfung noch heute gilt. Herr, das, was du damals gesprochen hast, was du damals angelegt hast in Eden, Herr, das hast du wiederhergestellt durch deinen Sohn Jesus Christus. Und ich danke dir, dass jedes Herz, das heute hier ist, zu einem blühenden Garten werden soll und ja, ein blühender Garten sein soll. Und so bitte ich dich jetzt, Herr, komm durch deinen Heiligen Geist und begegne uns jetzt, wenn wir dich loben und preisen. Führ uns zur Umkehr, Herr, da, wo wir umkehren müssen. Führ uns in die Vergebung, da, wo unser Herz hart geworden ist. Herr, dass wir ablegen, was uns von dir und anderen trennt. Und hilf uns zu pflegen, jeden Tag neu. Herr, zeig Wege auf, wie wir in die Gemeinschaft mit dir kommen an jedem Tag. Wir lieben dich, Gott, und wir laden dich jetzt ein, dass du hier gegenwärtig bist, spürbar, und dass keiner diesen Raum, diesen Gottesdienstraum verlässt, wie er gekommen ist, sondern dass du berührst und wirkst. In Jesu Namen. Amen.